Gott ist mein Heil, sagt der Jesaja in Kapitel 12, Vers 1. Wir haben ein wunderbares Heil und wir möchten heute Vormittag ein bisschen dieses Thema betrachten. Ich werde eine ganze Reihe Bibelstellen mit uns durchgehen über das herrliche Heil, das wir haben. In Psalm 43, Vers 6, damit könnten wir beginnen. Psalm 43, Vers 6. Ja, Vers 6 stimmt gar nicht. Vers 5. Vers 6 gibt es nicht. Also, Psalm 43, Vers 5. Was bist du aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts ist und mein Gott. Hier steht das Wort Heil und hier steht das Wort mein Gott. Letzte Zeile, der das Heil meines Angesichts ist und mein Gott. Gott selber ist mein Heil. Gott selber ist meine Rettung. Das Besondere am Christenleben ist, dass es eine Beziehungssache ist. Es ist nicht irgendwie eine Lehre, sondern es ist eine Beziehung. Und wir haben eine Beziehung zu Gott. Gott selber ist unsere Rettung. Und wir wollen heute Morgen dieses Thema der Heilsgewissheit uns betrachten. Was ist das Heil und wie ist das? Kann man sich gewiss sein des Heils? Und wie ist das? Oder ist das Heil unsicher? Kann man das jeden Moment verlieren? Um diese Fragen soll es ein bisschen gehen heute Morgen. Also, wir merken uns jetzt zuerst einmal, dass die Beziehung, dass das Heil eine Beziehung ist, das heißt eine Person, eine Beziehung zu dieser Person. Und es ist also nicht so wie ein Schlüssel, den man in die Hosentasche steckt und plötzlich ist der Schlüssel weg und wir finden den Schlüssel nicht mehr und sagen, jetzt habe ich meinen Schlüssel verloren. So kann man mit dem Heil nicht reden. Wo ist denn Gott jetzt? Jetzt habe ich meinen Gott verloren. Wo ist er denn jetzt? Wo ist denn mein Heil? Jetzt habe ich mein Heil verloren. Nein. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, eine sehr bekannte Stelle, die kennen Sie auswendig: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Genau. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Herr Jesus sagt, er ist das Leben in Person. Also das ewige Leben. Es geht ja hier nicht um das körperliche Leben, sondern das ewige Leben. Jesus Christus ist das ewige Leben in Person. Und wann habe ich ewiges Leben? Wie kann ich wissen, dass ich ewiges Leben habe? Die Bibel ist da sehr einfach. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wir lesen 1. Johannesbrief, Kapitel 5, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 11. Und dieses ist das Zeugnis: Gott gab uns ewiges Leben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat nicht das Leben. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wissen Sie, manchmal denken wir so, wenn man sich bekehrt, dann bekommt man das ewige Leben, das ist so etwas Zusätzliches. Da hat man dann den Herrn Jesus, mit dem kann man sprechen, und das ewige Leben, das ist was anderes noch, das hat man dann auch noch, und dann haben wir noch andere Dinge. So spricht die Bibel nicht. Die Bibel sagt, weil wir den Herrn Jesus haben, haben wir das Leben. Er selber ist das Leben. Das neue Leben, das ein Mensch bekommt, wenn er zum Glauben kommt, ist der Herr Jesus Christus. In 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, da lesen wir diesen bekannten Vers, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn einer in Christus ist, ist er eine neue Kreatur. So steht es, glaube ich, bei Luther. Ich lese jetzt so, wie es bei mir steht in meiner Bibel. Somit ist einer, wenn er in Christus ist, eine neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Manchmal denken wir dann so und meinen, also wenn man Christ wird, dann verändert Gott unsere Natur. Aber das ist hier nicht, so ist das nicht zu verstehen. Das ist so zu verstehen, Paulus sagt, der Herr Jesus Christus, er ist die neue Schöpfung. Wir haben zwei Schöpfungen in der Bibel. Wir haben eine alte Schöpfung und wir haben eine neue Schöpfung. Und Gott möchte eine neue Schöpfung machen. Und er beginnt mit Jesus Christus. Jesus Christus ist der Erste, der in den Tod ging und aus dem Tode hervorging zu neuem Leben. Er ist der Erstling der Entschlafenen, sagt Paulus in 1. Korinther 15. Wir schlagen das aber jetzt nicht auf. Jesus Christus ist der Erstling der neuen Schöpfung. Er ist sozusagen der Anfang der neuen Schöpfung Gottes. Und wenn jetzt jemand in Christus hineinkommt, dann ist er in Christus eine neue Schöpfung. Das heißt, sobald ein Mensch zum Glauben kommt, nimmt Gott diesen Menschen und versetzt ihn in Christus hinein. Das ist etwa so, ich habe hier eine Bibel und ich habe hier ein Blatt Papier und ich lege das Blatt Papier in die Bibel und jetzt ist das Blatt in der Bibel. So ist das, so dürfen wir uns das vorstellen, wenn jemand zum Glauben kommt. Dann kommt er zu Christus und Gott nimmt ihn und versetzt ihn in Christus hinein, so ist er jetzt in Christus. Und alles, was jetzt mit dieser Bibel geschieht, geschieht auch mit dem Zettel. Wenn ich die Bibel daherlege, dann liegt auch der Zettel da. Und wenn ich sie auf diese Seite lege, liegt der Zettel da. Und wenn ich sie irgendwo hinstellen würde, dann würde der Zettel da auch drin stehen. Das heißt, alles, was mit der Bibel geschieht, geschieht mit dem Zettel, weil der Zettel ist in der Bibel. Das ist sehr einfach. Aber im Glauben ist es auch so einfach. Wenn wir in Christus sind, dann gilt alles, was der Herr Jesus Christus ist, oder wo der Herr Jesus Christus ist, da ist der Gläubige. Zum Beispiel sagt Paulus einmal, der Herr Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes und er hat uns mitsitzen lassen mit Christus in der Himmelswelt. Ich lese das vor in Epheser 2. Vers 6 sagt Paulus, er hat uns mit auferweckt, zusammen mit ihm, und er setzte uns zusammen mit ihm in den himmlischen Bereichen hin, in Christus Jesus. Das heißt, Gott hat uns genommen, der Herr Jesus ist auferweckt, und weil wir in Christus sind, sind wir mit ihm auferweckt. Der Herr Jesus ist erhöht, und weil der Herr Jesus erhöht ist und wir in ihm sind, sind wir in ihm auch erhöht. Und er hat uns mitsitzen lassen in Christus in der Himmelswelt. Das heißt, das ist unser neuer Stand. Wir sind dort, wo Christus ist. Christus ist unser Leben. Wir sind in Christus eine neue Schöpfung. Wir dürfen sogar in Christus mit ihm sitzen. Wir sind mit ihm auferweckt. Das heißt, Jesus ist unser Schicksal. Kennen Sie das Buch? Da gibt es ein Buch, das heißt Jesus, unser Schicksal. Ich liebe diesen Titel. Jesus ist unser Schicksal. Alles, was mit Jesus geschieht, geschieht mit uns. Warum? Weil wir mit Christus verbunden sind. Wir sind in Christus. Und deshalb können wir heute sagen, Jesus ist mein Heil. Gott ist mein Heil. Christus ist mein Heil. Ich bin so sicher wie Christus ist. Und so sicher, wie der Vater den Herrn Jesus angenommen hat als seinen Sohn, so sicher darf ich sein, dass der Herr Jesus mich in Christus, dass ich in Christus bin und der Vater mich in Christus genauso angenommen hat wie seinen Sohn. Die Bibel sagt, dass der Herr Jesus für den Vater sehr kostbar ist, wie ein kostbarer Edelstein. Im 1. Petrus 2 können Sie das lesen. 1. Petrus 2 sagt der Apostel Petrus in Vers 4, zu ihm hinkommend, zu einem lebenden Stein, von Menschen abgelehnt und verworfen, ja, aber bei Gott erwählt, kostbar. Hier ist einfach diese Lehre, dass Jesus Christus ein erwählter, kostbarer Stein ist. Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir in Christus erwählte, kostbare Steine. Zu ihm kommen wir hin als lebendige Steine und wir werden jetzt gebaut zu einem Haus. Also wir sind so eng mit Christus verbunden und Gott liebt seinen Christus. Und Gott liebt jeden, der in Christus ist. Wenn ich jetzt das Bild von dem Zettel wieder nehmen darf, ich habe gesagt, ich lege den Zettel in die Bibel und wenn ich jetzt sage, oh, ich liebe dieses Buch, dann sage ich auch das zu dem Zettel, der gerade da drinnen ist. Ja? Denn das gehört jetzt zu dem Buch. Ja? Der Vergleich hinkt ein bisschen. Aber trotzdem ist es so mit Gott, wenn wir in Christus sind, sind wir genauso geliebt, wie der Christus selbst geliebt ist. Das ist eine wunderbare Tatsache. So ist also Christus unser Heil. Und wissen Sie, was Jesus bedeutet? Der Name Jesus, das ist ein hebräischer Name. Der heißt ursprünglich Jehoshua oder Kurzform Jeshua. Und das heißt auf Deutsch, Jeho heißt Yahweh, der Herr, und Shua ist Heil. Der Herr ist mein Heil. Nicht nur mein Heiland, mein Erretter, sondern mein Heil. Das gesamte Heilspaket, das er mir geschenkt hat, ist Christus. Da bin ich gerechtfertigt, geheiligt, da bin ich gewaschen von meinen Sünden, ich habe Vergebung, ich bin erwählt in Christus, ich bin ein Sohn in Christus, ich bin versiegelt in Christus, ich bin ein kostbarer Stein, ich bin kostbar, wertvoll in Christus. Und so ist das ewige Leben, ist Christus. Und das Heil ist Christus. Wenn wir das wissen, dann haben wir das Wichtigste erfasst. Wie kommt man jetzt in Christus hinein? Nun, das lesen wir in Epheserbrief, Kapitel 2, Epheser 2, Vers 8, durch die Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit nicht jemand sich rühme. Also, die Rettung ist nur aus Gnade, rein aus Gnade. Ein Sünder erkennt seine Sünden, erkennt seine Schuld und er kommt zu Jesus und sagt, oh Gott, was muss ich jetzt alles tun, dass ich gerettet werde? Ich habe so viele Sünden, ich bin verloren vor dir, was muss ich jetzt alles tun? Und Gott sagt, komm zu Jesus, Jesus hat für dich bezahlt. Und dann kommt er zu Jesus, die Bibel nennt das, wenn er jetzt Vergebung bekommt durch Jesus, nennt das die Bibel aus Gnade. Das heißt, er hat nichts bezahlen müssen, es ist ein Geschenk. Das Gerettetsein ist ein Geschenk. Das heißt, er darf jetzt kommen und er braucht nichts zu bezahlen für die Strafe, von der Strafe, die er eigentlich verdient hätte für seine Sünden. Deshalb sagt Paulus, aus Gnade seid ihr gerettet, ihr müsst nichts bezahlen. Durch den Glauben, das ist das Einzige, was wir tun. Was heißt Glauben? Glauben heißt, die Hand ausstrecken und in Empfang nehmen und Danke sagen. Wenn ich jemand sage, ich schenke dir 100 Euro und der andere sagt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und der streckt die Hand nicht aus. Der andere sagt, doch, ich glaube es. Der streckt die Hand aus und bekommt 100 Euro. Ja, was muss ich jetzt dafür tun? Ich habe es dir doch geschenkt. Das ist Gnade, oder? Wenn jemand was geschenkt bekommt. Und der Glaube nimmt das in Anspruch. Das heißt, er streckt die Hand aus und sagt, danke. Ja, und jetzt? Du musst nichts dafür tun. Danke. Ja, das ist ja wunderbar. Du beschenkst mich einfach. Ja, ich habe dich beschenkt. Das ist es. Darum geht's. Das ist das Heil. So wunderbar ist unser Heil in Jesus Christus. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und dieses nicht aus euch. Bitte lesen wir hier genau, was hier steht. Hier steht nicht dieser nicht aus euch, sondern dieses nicht aus euch. Was ist nicht aus uns? Der Glaube? Nein, nein, der Glaube ist schon aus uns. Wir müssen ja glauben. Das ist ja, Glauben heißt ja in Anspruch nehmen. Es geht nicht um den Glauben. Es geht um das Heil, das Gerettetsein. Aus Gnade, als Geschenk seid ihr gerettet. Und dieses Geschenk, dieses Gerettetsein, ist nicht aus euch. Das ist eben geschenkt. Das ist nicht aus Werken, damit niemand sich rühmen kann. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk in Christus Jesus erschaffen zu guten Werken. Wir sind sein Gebilde, sein Gedicht steht hier eigentlich. Wir sind sein Gedicht, sein Gebilde. Er hat uns kunstvoll gemacht und er hat uns in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen, die Gott bereitet hat, dass wir in ihnen jetzt leben. Das heißt, wir leben nicht aus Angst und aus Plage und in einer Sklaverei, sondern wir leben als Befreite durch den Glauben. Das ist die Grundlage. Und ich denke, die meisten von uns wissen, was ich jetzt erzählt habe. Aber es ist ganz wichtig für diese Frage, wie ist denn dann das mit dem Heil? Kann man das Heil wieder verlieren? Kennen Sie diese Frage? Manchmal diskutieren Christen über diese Fragen. Kann man das Heil verlieren? Da heißt es zum Beispiel, glauben Sie an die Unverlierbarkeit des Heils oder lehrt die Bibel die Unverlierbarkeit des Heils? Oder kann man es verlieren? Die Antwort ist ganz klar. Wenn der Herr Jesus mein Heil ist, wenn er als Person das ganze Heil ist, Frage, ist der Herr Jesus etwas, was man verlieren kann? Der Herr Jesus ist eine Person. Meine Frau ist übrigens auch eine Person, das glauben Sie mir. Ich kann aber meine Frau verlieren. Warum? Weil diese Frau sterben kann. Dann sage ich habe meine Frau verloren. Der Herr Jesus kann nicht sterben. Der Herr Jesus bleibt ewig. Und noch etwas, der Herr Jesus ist seinem Wort treu. Er lässt sich nicht scheiden. Der Herr Jesus ist eine treue, ewige Person. Deshalb sage ich immer zu den Leuten, nein, das Heil als solches kannst du nicht verlieren, weil das Heil ist ja eine Person. Aber von einer Person kann man sich abwenden. Man kann einer Person sagen, ich will keine Beziehung mehr mit dir haben. Schluss. Das kann man machen. Das ist zwar sehr, sehr traurig, wenn das jemand macht. Schrecklich, wenn das jemand mit Jesus Christus macht. Aber die Bibel sagt tatsächlich, dass man das machen kann. Hymenäus ist so ein Beispiel. Darf ich ihn noch lesen? In 1. Timotheusbrief, Kapitel 1. Das ist ein trauriges Beispiel. Es gibt leider so traurige Fälle in der Bibel und man fragt sich, wieso denn nur kann jemand so eine wunderbare Person, den Herrn Jesus, einfach von sich stoßen? Wir lesen 1. Timotheus 1, Vers 18. Diese Anweisung vertraue ich dir an, Kind Timotheus, gemäß den vorangehenden Weissagungen über dich, damit du in ihnen den edlen Kampf kämpfen möchtest, Glauben haben möchtest und ein gutes Gewissen, dass etliche von sich stießen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Unter denen Hymenäus ist, auch Alexander, die ich dem Satan übergab, damit sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. Frage, geht es hier um Christen? Ja, natürlich. Wieso? Die werden gezüchtigt. Sie haben ein gutes Gewissen gehabt. Timotheus sollte den guten Kampf kämpfen und den Glauben festhalten und ein gutes Gewissen bewahren, dass etliche von sich stießen und am Glauben Schiffbruch erlitten, zum Beispiel Hymenäus und Alexander. Also waren Hymenäus und Alexander vorher im Schiff, beziehungsweise jetzt, sie haben jetzt Schiffbruch erlitten, aber trotzdem, sie stehen in furchtbarer Gefahr, diese beiden. Sie hatten ein gutes Gewissen, aber jetzt haben sie das gute Gewissen von sich gestoßen. Das heißt, jetzt haben sie ein schlechtes Gewissen. Ein gutes Gewissen kann man übrigens, ein gutes Gewissen im Zusammenhang mit dem Glauben an Jesus Christus zeigt, dass man gläubig ist. Wenn ein Mensch gereinigt wird im Gewissen, dann wird er gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Also diese Menschen hatten Glauben und ein gutes Gewissen, aber jetzt haben sie es von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Er sagt nicht, Hymenäus und Alexander, die nie gläubig waren, die haben sich eingeschlichen als falsche Brüder und waren böse Lehrer in den Gemeinden und haben Böses getan. Nein, 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 das sagt er überhaupt nicht. Er sagt, die hatten ein gutes Gewissen, haben es von sich gestoßen und jetzt habe ich sie dem Satan übergeben zur Züchtigung. Nun, welche Gott liebt, die züchtigt er. Gott züchtigt seine eigenen Kinder. Ich habe manchmal andere Kinder im Haus, aber ich habe nur meine eigenen Kinder gezüchtigt. Die fremden Kinder habe ich nicht gezüchtigt. Das ist ein Beweis, dass diese echt wiedergeboren waren. Und was ist aus ihnen geworden? 2. Timotheus 2, Vers 17, nehmen wir den Hymenäus. Was ist aus dem Hymenäus geworden? 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 17, da redet er von irgendwelchen Menschen, ihr Wort wird um sich fressen wie eine krebsartige Krankheit. Von ihnen ist Hymenäus und Philetus, welche von der Wahrheit und so vom Ziel abirrten und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und sie bringen den Glauben etlicher zum Umsturz. Was ist denn hier passiert? Hymenäus ist schon wieder einer von denen. Hymenäus ist, heißt es, zusammen mit Philetus, sie sind von der Wahrheit abgeirrt. Und das griechische Wort hier heißt von der Wahrheit vom Ziel. Also indem sie das Ziel verfehlten, also wörtlich so, welche von der Wahrheit und auf diese Weise vom Ziel abirrten. Das heißt, sie hatten das Ziel, die ewige Herrlichkeit, und jetzt sind sie davon abgeirrt, das heißt, sie haben jetzt einer Lüge Glauben geschenkt, und sie sagen, so, und jetzt lehren sie sogar eine Lüge, und sie zerstören den Glauben der Gläubigen, von etlichen Gläubigen. Sie sind also gefährliche Irrlehrer geworden. Hymenäus war vorher gläubig gewesen. Er hatte ein reines Gewissen, gutes Gewissen. Das kann man nur durch Christus haben. Er hat dann Schiffbruch erlitten im Glauben. Paulus hat ihm die Züchtigung des Satans übergeben, damit er doch noch gezüchtigt wird und nicht abfällt ganz. Er hat sich nicht züchtigen lassen. Er ist weiter in die Irrlehre oder jedenfalls hat er sich nichts sagen lassen. Er blieb stur und er ist vom Weg abgeirrt, er ist vom Ziel abgeirrt und jetzt lehrt er sogar noch eine Lüge, sodass er andere auch noch verführt, dass sie auch noch abirren vom Weg und vom Ziel. Hier haben wir einen klassischen Fall von einem wiedergeborenen Menschen, der zu einem Nichtchristen wurde. Hat er das Heil verloren? Nein. Er hat sich vom Heil abgewandt. Versteht ihr den Unterschied? Das Heil verlieren Da meint man, das Heil ist was Unsicheres, das kann man jeden Moment verlieren. Nein, das Heil kann man nicht verlieren. Man kann sich aber vom Heil abwenden. Man kann es von sich stoßen. Ich will das nicht mehr. Ich glaube jetzt einer falschen Lehre, ich glaube jetzt einer Lüge. Natürlich, diese Leute meinten, dass sie schon recht sind, haben sich aber nicht korrigieren lassen, nicht mal von Paulus. Nicht korrigieren lassen, das heißt, sie blieben hart in dem Inneren. Das ist sehr traurig, was man hier liest von Hymenäus. Paulus sagt im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 23, Kolosser 1, Vers 23, ich lese den ganzen Satz von Satz von Vers 22 weg. Er versöhnte uns nun ganz in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch darzustellen als Heilige und Tadellose und nicht Anzuklagende vor seinem Angesicht. Wenn ihr wirklich im Glauben bleibt, gegründet und gefestigt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, welches verkündigt wurde in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, deren Diener ich, Paulus, geworden bin. Also hier lesen wir in Vers 23 am Anfang, wenn ihr im Glauben bleibt. Paulus, an wem spricht denn Paulus? Nun schauen wir, an wen er spricht. Kolosser 1, Vers 1. Paulus an die, Vers 2, an die Heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolosse. Paulus richtet sich an Menschen, die in Christus sind. Das heißt, sie sind Christen, sie sind wiedergeboren. Und genau an die Gruppe ist der Brief gerichtet. Der Brief ist nicht gerichtet an irgendwelche Randpersonen. Er ist an die Christen gerichtet und nur an die Christen. Was schreibt Paulus an diese wiedergeborenen Christen? Was schreibt er ihnen? Sie sollen sich nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Das heißt, sie sollen an der Wahrheit bleiben und sie sollen im Glauben an Jesus Christus bleiben. Nun, wir denken, das ist doch logisch. Für uns ist das logisch, aber für manche ist es nicht. Manche lassen sich von irgendwelchen Dingen abziehen von Jesus Christus. Und dann stehen sie in Gefahr. Wie ist das jetzt? Sollen wir ständig Angst haben, dass wir das Heil verlieren? Nein, das Heil kann man nicht verlieren. Ja, dann die nächste Frage. Sollen wir ständig Angst haben, dass wir vielleicht abfallen könnten? Wir müssen nicht Angst haben, abfallen zu können. Wir müssen nur behutsam sein, wenn wir falsche Lehre oder mit falscher Lehre konfrontiert werden oder mit Sünde, mit Versuchung konfrontiert werden. Das heißt, wir müssen Acht geben, dass wir uns nicht versuchen lassen, in Sünde verführen lassen. Gott wird uns bewahren, wenn wir an ihm uns klammern. Meine Seele klebt an dir, sagt der Psalmist. Meine Seele hängt an dir. Dann ist er sicher. In den Sprüchen Kapitel 18, Vers 10 gibt es einen sehr schönen Vers, viele kennen den auswendig von Ihnen. Der Name des Herrn ist ein starker Turm oder eine feste Burg. Der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Wo bin ich sicher? Beim Namen des Herrn. Wenn ich mich an den Herrn klammere, dann bin ich in der Burg und dann bin ich sicher. Da kann mir niemand was anhaben. Selbst der stärkste Dämon, den es gibt, der Satan, der kann mir auch nichts anhaben, weil ich in Christus bin. Christus ist meine Burg. Und wenn die Pfeile fliegen, an der Burg prallen sie alle ab. Ich gehe natürlich nicht raus vor die Burg und stelle mich hin, schaut, hier bin ich, könnt auf mich schießen. Nein, ich verstecke mich in der Burg, da bin ich sicher. Das heißt, ich bin so sicher, wie man nur sicher sein kann, wenn ich in Christus bin und wenn ich in Christus bleibe, wenn ich auf Christus vertraue und nur auf Christus vertraue. Dann sagt Gott, wenn ich das tue, Philipper 1, Vers 6, Philipper 1, Vers 6. Dann sagt der Apostel Paulus von den Philippern, und Gott kann es auch von uns sagen, oder Paulus kann es auch von uns sagen, Philipper 1, Vers 6, ich bin davon überzeugt, dass der, der unter euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch ganz zum Ziel führen wird, bis zum Tag Jesu Christi. Wenn ich mich an diesen Jesus halte, wie die Philipper das gemacht haben, die Philipper-Christen waren gläubige Menschen, zwar nicht abgefallene Christen, und Paulus spricht hier nicht an die Randpersonen da in Philippi, die irgendwie vielleicht doch gar nicht gläubig waren, er spricht an die Christen von Philippi. Das sagt er in Vers 1, an alle Heiligen in Christus Jesus. Er spricht an die, die in Christus Jesus sind, die, die in der Burg sind. Für die ist das gedacht. Und was sagt er denen? Ich bin überzeugt, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Jeder, der in dieser Burg ist, in Jesus Christus, bei jedem wird Gott das angefangene Werk bis zum Ziel vollführen, vollenden. Es ist also nicht so, dass ich Angst haben muss, ach Herr, ich weiß nicht, ob es reichen wird, jetzt kommt bald der Tag, wo ich vor dir erscheinen werde. Und ich weiß nicht, ob es reichen wird. Ich zähle dir auf, was ich alles Gutes getan habe. Und ich war ja brav immer in der Versammlung und ich habe auch im Fest mitgesungen und ich habe gedient und ja, gebetet habe ich auch und die Bibel habe ich auch oft durchgelesen. Herr, reicht es? Moment mal, reicht irgendetwas, was wir tun für den Himmel? Niemals. Niemals. Ich kann mich nicht retten. Ich kann mich nicht in den Himmel bringen. Und wenn ich im Himmel bin, dann wird das der Herr Jesus gewesen sein, der mich dorthin gebracht hat. Nur der Herr Jesus. Alles das, was bleiben wird, wird das sein, was der Herr Jesus getan hat. Das heißt, Petrus sagt, setzt euer ganzes Vertrauen auf die Gnade Jesu Christi und nur auf die Gnade Jesu Christi. Das ist Heilsgewissheit. So sicher, dann bin ich so sicher, wie man nur sicher sein kann. In Johannes 10, Vers 27 sagt der Herr Jesus, Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören auf meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen in Ewigkeit nicht ins Verderben und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ist das nicht herrlich? Da ist die Burg. Die Burg heißt der Name Jesu Christi. Der Name Jesu Christi, der Name des Herrn Jesus und der Name des Vaters. Hier sind zwei Hände. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Haben Sie gelesen? Zwei Hände. Vers 28, niemand wird sie aus meiner Hand rauben, niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Hier sind zwei Hände, ich und der Vater sind eins. Die halten uns, ich bin da drinnen. Wie bin ich denn da drinnen? Durch den Glauben. Ich klebe an Gott, ich klebe am Herrn, ich verstecke mich in der Burg. Hier ist die Burg, da drinnen ist die Burg, zwischen diesen beiden Händen. Da kann mich niemand und nichts aus seiner Hand rauben. Ist es nicht herrlich? Ich bin so sicher, wie man nur sicher sein kann als Christ. Es geht hier um drei Parteien. Die eine Partei will mich rauben, nennen wir sie der Wolf. Die andere Partei bin ich, das Schaf. Und die andere Partei ist der Hirte, der Herr Jesus und der Vater, die Hand des Hirten, die Hand des Vaters. Ich bin das Schaf, das kleine Schaf in der Hand des Vaters und des Herrn Jesus. Um mich geht es. Jetzt haben wir noch zwei Parteien. Die eine hält mich und die andere will mich wegreißen, oder? Der Wolf oder wer auch immer, der Feind, will mich wegreißen. Und die Hand hält mich. Frage, wer ist stärker? Keine Frage, gar keine Frage. Es ist schon klar von Anfang an. Es kann mich niemand von der Hand wegreißen. Warum nicht? Weil ich an den Vater und den Sohn glaube. Das ist es ja, dadurch bin ich ja hineingekommen und dadurch bleibe ich, durch den Glauben. So wie Paulus gesagt hat, bleibt im Glauben, bleibt in der Burg, dann seid ihr sicher. Das heißt, niemand kann uns aus der Hand des Vaters rauben und aus der Hand des Sohnes, weil wir auf diesen Vater und auf diesen Sohn vertrauen. Herrliche Heilsgewissheit. Sicherer kann ich nicht sein als das. 2. Petrus, Kapitel 2. 2. Petrus 2. Vers 20 bis 22. Hier ist die Rede von gefährlichen Menschen. Der 2. Petrusbrief in der Mitte, Kapitel 2, ein ganzes Kapitel über gefährliche Menschen. Die wollen die Christen verführen. Und da müssen wir Acht geben. Wenn es solche gefährlichen Menschen gibt, müssen wir Acht geben. Vers 17, diese sind Quellen ohne Wasser. Vers 18, mit aufgeschwollener Rede locken sie mit Fleischeslust und Zügellosigkeiten die an, die entflohen waren, die Gläubigen. Vers 19, sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selber Sklaven des Verderbens sind. Vers 20, ist die Rede von Menschen, die, nachdem sie im, ich lese den Satz, denn wenn sie, nachdem sie im Erkennen des Herrn und Retters Jesu Christi den Befleckungen der Welt entflohen waren, aber wiederum durch diese verstrickt und dadurch überwältigt werden, ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre für sie besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt hatten, umgewandt zu haben von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Es ist aber bei ihnen das eingetroffen, was die wahre Bildrede sagt, von einem Hund, der sich umwandte zum eigenen Gespeih, und von einer Sau, die sich badete und dann umwandte zum Wälzen im Schlamm. Also das Schwein, das man schön abgewaschen hat, geht wieder hin und wälzt sich im Schlamm. An wen denken wir? Hymenäus. Hymenäus. Der war auch so einer. Er hat den Herrn erkannt. Er hat den Herrn als Retter und Heiland erkannt. Er war den Befleckungen der Welt entflohen. Aber dann hat er sich wieder aus irgendeinem Grund überwältigen und verstricken lassen durch eine falsche Lehre. Und dann ist er abgekommen vom Evangelium. Es wäre für ihn besser gewesen, er hätte den Weg der Gerechtigkeit gar nie erkannt. Es wäre besser, er wäre nie wiedergeboren gewesen. Als nachdem er ihn erkannt, nachdem sie ihn erkannt hatten, sich wieder umgewandt zu haben von dem heiligen Gebot, das ihnen übergeben war. Den Gläubigen ist das Gebot übergeben. Aber wenn man sich abwendet von dem Gebot Gottes, dann kommt man in eine furchtbare Sache hinein. Und was hier beschrieben wird, ist das Bild von einem, nehmen wir das Bild von einem Schwein. Da ist das Schwein, das wurde gewaschen. Gewaschen, hier ist das Bild, das Bild, das er nimmt, ist um zu zeigen, ist rein nur das zu zeigen, dass es etwas Verdorbenes im Menschen gibt. Das kann sich nicht bekehren. Wenn wir uns bekehren, wenn irgendein Mensch sich bekehrt, dann kommt der Herr Jesus hinzu. Der Mensch selber bleibt Fleisch und er trägt das Fleisch weiter mit sich. Das Fleisch bekehrt sich nie. Ich meine mit Fleisch nicht den Leib. Ich meine mit Fleisch unsere innere Art. Wir haben nämlich eine Art, die neigt zur Sünde, zum sich wälzen im Schmutz. Wir haben eine Art in uns. Und wenn jetzt ein Mensch zum Glauben kommt, dann wird diese Art, diese Neigung zur Sünde, wird nicht aufhören. Die wird weiterhin bestehen bleiben. Das Fleisch bekehrt sich nicht. Aber was geschieht, wenn jemand zum Glauben kommt? Es kommt eine andere Kraft hinzu, nicht nur eine Kraft, sogar eine Person. Es kommt eine Person hinzu, die heißt der Heilige Geist. Und wenn jetzt der Heilige Geist in mir wohnt, da habe ich also zwei Möglichkeiten. Entweder lebe ich nach dem Fleisch und mache so wie dieses Schwein, das, nachdem es gewaschen ist, sich wieder in den Kot wälzt, oder ich lebe nach dem Heiligen Geist. dann muss ich mich nicht verleiten lassen zum Wälzen im Kot. Das heißt, ich weiß, dass ich in meinem Wesen zu jeder Sünde fähig bin, und zwar als wiedergeborener Christ, so wie ich hier heute stehe als Prediger. Ich kann hinausgehen, theoretisch, und zu jeder Sünde fähig sein. Wie man nur sündigen kann in dieser Welt. Warum? Weil ich ein Mensch bin, der eine Neigung hat zum Sündigen. Ich habe ein Fleisch in mir. Und das bekehrt sich nicht. Es gibt keine Umwandlung des Fleisches bei der Bekehrung. Es gibt keine Umwandlung der Natur, des inneren Wesens des Menschen bei der Bekehrung. Es gibt nur ein Hinzukommen eines Neuen, und das ist der Heilige Geist. Solange ich mich von diesem Heiligen Geist leiten lasse, solange ich mich nach diesem Heiligen Geist ausrichte, wird die Kraft da sein, und ich muss nicht den sündlichen Verlockungen nachgeben. Ich muss nicht. Wenn ich es aber tue, dann begebe ich mich in Gefahr. Es gibt Leute, die sagen, hier ist die Rede von einem Schwein und von einem Schaf. Die Unbekehrten sind das Schwein und die Bekehrten sind das Schaf. Und ich lese den Text und lese nochmal und lese nochmal, lese kein Wort von einem Schaf. Haben Sie ein Schaf gelesen? Ich lese nur von einem Schwein und von einem Hund. Sind beide schlecht. Das ist unser Wesen, unser fleischliches Wesen. Wenn die Bibel verschiedene Bilder gebraucht, dann tut sie das an verschiedenen Texten. Aber hier ist kein Bild von einem Schaf, hier ist das Bild von Fleisch, weil hier der Mensch in seinem schmutzigen Wesen betrachtet wird. Und diese Menschen haben den Herrn erkannt, wurden gewaschen durch das Blut, aber dann sind sie ihrem schmutzigen Wesen wieder nachgelaufen und haben sich von diesem Wesen gehen lassen und sind so wieder in die Sünde. Und es wäre besser, sie hätten den Herrn nie erkannt, denn jetzt verleiten sie sogar noch andere dazu. Wieder Hymenäus, schrecklich. Kapitel 3, Vers 17, 2. Petrus. Ihr also, Geliebte, als solche, die ihr im Voraus Kenntnis haben, seid auf der Hut, damit ihr nicht als solche, die durch den Irrtum der Unsittlichen zusammen mit ihnen weggeführt wurden, aus der eigenen Festigkeit fallet. Das heißt mit eigenen Worten, passt auf, dass ihr euch nicht zusammen mit ihnen wegführen lasst. Passt auf, dass ihr nicht diese schmutzigen Sünder euch wegziehen lasst. Lasst euch nicht wegziehen, bleibt bei dem Herrn Jesus. Wenn das keine echte Warnung ist, was ist es dann? Das ist eine Warnung an Christen, die es zu tun haben mit falscher Lehre oder mit unsittlichem Leben. Und er sagt, passt auf, lasst euch nicht wegziehen. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr in Gefahr. Lebt nicht nach dem Fleisch. Römer 8, Vers, nächste Stelle. Römer 8, Vers 12. Römer 8, Vers 12. Dann sind wir also, Brüder, Schuldner nicht dem Fleisch, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Dann stirbt euer geistliches Leben ab, liebe Freunde. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben und weiterleben und das Ziel erreichen. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, wenn ihr euch einfach gehen lasst, euch verführen lasst, verlocken lasst und einfach weiter nach dem Fleisch lebt, dann begebt ihr euch auf eine ganz gefährliche Bahn. Dann begebt ihr euch in eine Richtung, die wegführt von Christus. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, auf den Heiligen Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Galater 6, Vers 7 und Vers 8. Deshalb lassen wir uns nicht verführen und leben wir nicht nach dem Fleisch, geben wir nicht nach. Paulus sagt nicht, wenn du nach dem Fleisch lebst eine Minute, dann bist du schon verloren. Nein, natürlich nicht. Aber dann begibt man sich auf eine Straße, ihr seid im Begriffe zu sterben, dann geht ihr in eine Richtung des Todes, passt auf. wenn ich die Straße nach Bielefeld einschlage, dann komme ich in Bielefeld an, es sei denn, ich fahre bei irgendeiner Ausfahrt raus vorher. Zum Glück gibt es noch Ausfahrten, oder? Gibt schon noch Ausfahrten, da kann man doch umkehren. Also, aber wenn ich mich auf die Straße begebe und in die gleiche Richtung weiterfahre, ohne Ausfahrt, ohne Umkehr, dann lande ich dort. Und er sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann seid ihr im Begriff zu sterben. Ihr lebt sehr, sehr in Gefahr. Passt auf. Lasst euch zurückführen. Lasst euch wieder zurechtbringen. Jakobus 5, letzter Vers. Jakobus 5, letzter Vers. Vers 19, vorletzter und letzter. Brüder, wenn einer unter euch von der Wahrheit weg irregeführt wird und einer ihn zur Umkehr bringt, so nehme er zur Kenntnis, dass der einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr brachte, eine Seele vom Tode retten und eine Menge Sünden bedecken wird. Einer von euch, es ist ein Christ, wenn ein Christ von der Wahrheit weggeführt wird, er war also bei der Wahrheit dabei, jetzt wird er weggeführt. Es kommt eine falsche Lehre und man horcht auf die falsche Lehre. Wenn ein Christ von der Wahrheit weggeführt wird, irregeführt wird, und ein anderer hilft ihm zurecht, dass er wieder umkehrt, weil er ja in Gefahr steht, abzufallen. Wer sich von der Wahrheit wegbegibt, steht in der Gefahr abzufallen. Er ist noch nicht abgefallen. Bitte denken Sie nicht, wenn ein Christ nicht mehr in die Versammlung kommt, jetzt ist er abgefallen. So schnell geht das nicht. Denken Sie nicht, wenn ein Gläubiger eine ungläubige Freundin hat, dann ist er jetzt schon abgefallen. Hoffentlich noch nicht. Wir müssen ihm nachgehen, aber er begibt sich auf den Weg, wo er abfallen wird. Also, kommt ein anderer und führt ihn wieder, bringt ihn zurecht, hilft ihm, dass er umkehrt. Und wenn er umkehrt, so nehmt zur Kenntnis, dass der einen Sünder von seinem Irrweg zur Umkehr brachte, hat eine Seele vom Tode gerettet. Von welchem Tod denn? Nicht vom körperlichen Tod, vom ewigen Tod. Das zeigt also, wie wichtig es ist, dass man in der Burg bleibt, dort, wo man geborgen ist, wo die Hände sind, die mich halten. Wenn ich da drinnen bleibe, kann mir nichts passieren. Ja, und was muss ich tun, um drinnen zu bleiben? Nichts, Vertrauen, Vertrauen, weiterhin Vertrauen. Sich schützen lassen von dem Herrn Jesus. Sich an die Schrift halten. Das tun, wodurch ich wiedergeboren wurde, durch die Wahrheit. Jetzt bleibe ich bei der Wahrheit. Paulus sagt in Apostelgeschichte 11, Vers 23, Entschuldigung, Lukas erzählt es. Apostelgeschichte 11, Vers 22, kam die Nachricht über sie der Gemeinde in Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas aus, um hindurchzuziehen bis Antiochien, der, als er kam und die Gnade Gottes sah, sich freute und er rief sie alle auf mit Vorsatz des Herzens am Herrn zu bleiben. Er kommt nach Antiochien. Er sieht das Werk des Heiligen Geistes. Hier sind Menschen zum Glauben gekommen. Was hat er sie gelehrt? Beim Herrn bleiben. Warum hat er das gesagt? Weil diese jungen geistlichen Babys in Christus in Gefahr stünden, wieder sich vom Herrn wegzuwenden. Ein kleines Baby, das geboren ist, oh, wie behütet man das? Man füttert es, man schützt es, dass es nicht irgendwo runterfällt. Man weiß, es ist ein zerbrechliches kleines Ding und genauso ist im Geistlichen ein Gläubiger. Wenn ein Mensch gläubig wurde, dann muss er also beschützt werden und er muss aufgerufen werden, bleib beim Herrn, bleib beim Herrn Jesus Christus, dann bist du sicher und niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Ich schließe mit Epheser 4, Vers 30 und Epheser 1, Vers 13, der letzte Gedanke, Epheser 4, Vers 30, da lesen wir, dass der Christ versiegelt wurde mit dem Heiligen Geist. In Epheser, ich lese, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt wurdet. Der Heilige Geist kam in euer Leben hinein und der Heilige Geist ist das Siegel. Wie ist man versiegelt und was bedeutet das Siegel? Das ist ja ein Bildwort. Epheser 1, Vers 13. Epheser 1, Vers 13. In ihm, also es geht um Christus, in ihm wurdet auch ihr, die ihr gehört hattet, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung. In ihm wurdet ihr, die ihr auch geglaubt hattet, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wo ist das Siegel und wo ist man versiegelt? Achten Sie genau auf den Text. Wo ist man versiegelt? Paulus sagt es zweimal. In ihm. Wenn ich nicht in ihm bin, bin ich nicht versiegelt. Das ist genau das Gleiche wie das Beispiel von meinem Blatt. Hier ist das Blatt. Ich kam in Christus hinein und in Christus bin ich versiegelt. Solange ich in Christus bin, ruht das Siegel Gottes auf mir, dass er mich in die Heimat bringen wird, dass er mich durchbringen wird, dass er mich ans Ziel bringen wird. Was muss ich tun? Bleiben. Würde ich herausgehen, was nützt es? Dann bin ich nicht mehr in Christus. Und wenn ich nicht in Christus bin, bin ich nicht mehr versiegelt. Die Versiegelung geschieht in Christus, die geschieht nicht außerhalb von Christus. Auch hier ist es wiederum die einzige Bedingung, ist in Christus bleiben, mit ihm verbunden bleiben. Und dann bin ich so sicher meines Heils, wie ich nur sein kann. Und dann darf ich ruhig schlafen und ich darf mich freuen auf den Tag seines Kommens, auf den Tag, wenn ich zu ihm komme. Wir wollen beten zum Abschluss und wir stehen auf zum Gebet.